Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Heute ein bisschen Ophthalmoneurologie, durch Sponsoring von Engine ermöglicht. Gemeinsam mit Herr Professor Albrecht aus Mönchengladbach sprechen wir heute über die Myasthenia gravis und ein Medikament, das sich in der Phase 3 befindet oder eine Phase 3-Studie zu diesem Medikament, Inebilizumab, bei der generalisierten Myasthenia gravis. Bevor wir da so richtig reinsteigen, vielleicht nochmal zu Myasthenia gravis an sich. Wir haben jetzt in den letzten Wochen schon ein bisschen über OCTs gesprochen. Jetzt geht es ja sehr stark um neurologisches Thema. Vielleicht können wir einmal kurz erläutern, was das ist, ehe wir uns in das Paper an sich reinschmeißen.
Klar. Und dieses Inebilizumab ist sogar inzwischen schon zugelassen. Aber die Myasthenie ist auch eine autoimmune Erkrankung, aber eine der Peripherie, und zwar der neuromuskulären Übertragung. Und da kommt es zu einer belastungsabhängigen Muskelschwäche, weil die Übertragung an der Synapse, an der motorischen Endplatte nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so gut funktioniert. Und das wird typischerweise und am häufigsten durch Antikörper gegen Acetylcholin-Rezeptoren an der Postsynapse, also an der motorischen Endplatte, ausgelöst oder zum Beispiel durch Antikörper gegen die Muscle-Specific Kinase, gegen MuSK. Es gibt aber auch seltenere Antikörper wie LRP4 zum Beispiel, die eine Myasthenie verursachen können. Und das führt zur Ermüdbarkeit der Muskulatur. Und als Augenarzt ist vielen sicherlich die Erkrankung schon mal begegnet in Form von Ptosis oder Doppelbildern. Und wir Neurologen haben letztendlich auch mit der generalisierten Myasthenie viel zu tun, wenn wir Patienten mit Schwäche der Extremitäten, Arm- und Beinmuskulatur oder auch Schlund- und Schluckmuskulatur oder Atemmuskulatur behandeln. Aber bei der Abklärung haben wir gar nicht so selten es auch mit Patienten mit Doppelbildern zu tun. Und da ist relevant zu wissen, dass die Myasthenie letztendlich jeder Augenmuskelparese nachahmen kann. Der Unterschied ist aber, dass die Symptome halt häufig fluktuieren. Ich hatte auch schon mal Patienten, die wirklich einen ganz klassischen, typischen Befund für eine Trochlearis-Parese hatten, auch in dem Linealtest einen typischen Befund mit schrägen Doppelbildern, aber dann am nächsten Tag ganz anders und Tageszeit abhängig anders, und dann kommt man da auf den Verdacht der Myasthenie und muss es weiter abklären.
Also ist auch so ein bisschen als Sensibilisierung vielleicht gedacht für uns und auch die Assistenzärzte. Ich denke da auch an mich, dass man die Patienten auch rechtzeitig in die Neurologie überweist, weil es ja vielleicht auch was anderes sein könnte.
Total. Oder so als ganz kleinen Tipp, wenn man so das etwas Einfaches haben möchte, was man einfach so in den auch in der ophthalmologischen Sprechstunde super einfach einbauen kann, wenn man so unklare Doppelbilder hat und vielleicht der Patient auch berichtet, dass die abends schlimmer sind, einfach mal ein Icepack, also so ein Coolpack aufs Auge drauflegen, und wenn das dann weg ist oder besser wird, ist das ein ganz klarer Hinweis auf eine Myasthenie und muss dann weiter neurologisch abgeklärt werden.
Das ist ja perfekt, weil ich hatte jetzt noch zwei Sachen rausgesucht, den Eisbeuteltest und den Simpson-Test.
Genau.
Es gibt ja Eigennamen für alles. Simpson-Test heißt einfach nach oben gucken lassen.
Ja, genau. Und aber das ist auch lange genug. Also da müssen Sie wirklich ein bisschen auch Geduld haben. Erst wenn Ihr eigener Arm, Sie halten den Finger bei dem Patienten vor die Augen und der soll hochgucken, und Sie achten darauf, ob dann im Verlauf Doppelbilder auftreten. Und da muss man dann schon idealerweise 2 Minuten warten, oder mindestens
2 Minuten.
Ja, oder mindestens eine Minute. Manche Patienten brauchen eine Weile, bis sie dann die Doppelbilder entwickeln.
Kommt wahrscheinlich auch darauf an, in welchem Erkrankungsstadium die sich befinden und wie lange die damit schon rumrennen.
Auf jeden Fall.
Wenn es ein autoimmuner Prozess ist und Schädigungen entstehen. Und dann gibt's noch die, Sie hatten das gerade schon gesagt, man kann an die Tangententafel denken, dass man dann den Schierwinkel bestimmen möchte. Und wenn man die Patienten in die Parese-Richtung schauen lässt, dann wird der Schierwinkel mit der Zeit größer.
Genau.
Und das ist halt auch so ein eindeutiger Hinweis, weil das passiert ja normalerweise nicht, dass der dann irgendwie nicht eindeutig bestimmbar ist. Also ja. Eigentlich.
Oder ist danach in die andere Richtung. Also wenn das fluktuiert, dann muss man auf jeden Fall daran denken.
Ja, und das macht es eigentlich schon so gut, weil dann wird es schon praxisrelevant, dass man eben weiß, bei welchem Patienten muss man daran denken. Schwierig finde ich halt die Aussage, mir fallen abends die Augen zu, das hört man ja bei der Hälfte der Sicker-Patienten gefühlt. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber bei sehr vielen Patienten mit trockenen Augen. Da dann auch nochmal sonst im Zweifelsfall, weiß ich nicht, einbestellen oder würden Sie bei denen direkt Blut abnehmen auf Autoantikörper?
Na, also auch da, wenn jemand eine Ptose hat bei ihrer Untersuchung, kann man auch da mal das Icepack drauflegen und gucken, ob die dann besser wird. Auch da ist es so, dass der Simpson-Test auch nicht nur für die Doppelbilder, sondern auch für die Augenlider total hilfreich ist. Und wenn sie das dann einfach eine Weile, ne, weil das nach oben gucken aktiviert auch den Levator Palpebrae und wenn das dann immer weiter runter wandert im Rahmen der Minute und dann teilweise die Pupille komplett abdeckt, dann wissen sie auch, dass es belastungsabhängig ist und Myasthenes-Syndrom. Aber es gibt natürlich auch Blepharochalasis und also Dinge, die eben nicht Myasthen sind, trotzdem eine Ptose machen.
Okay, gut. Dann haben wir das jetzt einmal abgearbeitet. Vielen Dank, dass ich mit Ihnen als Neurologe einmal kurz darüber sprechen kann, wie man das als Augenarzt klärt. Das ist sehr wichtig. Und dann gehen wir jetzt einmal noch mal weiter rein in die Myasthenia gravis und in diese Studie. Was genau haben die denn da gemacht?
Genau, es geht hier um die MINT-Studie, die Phase 3 Zulassungsstudie, die auch zur Zulassung von dem Inebilizumab geführt hat. Und das Inebilizumab ist ein Antikörper gegen CD19. Und CD19 ist ein Oberflächenmolekül, was auf B-Zellen und auch Plasmazellen exprimiert wird. Und was zugelassen wurde, basierend auf dieser Studie, für die generalisierte Myasthenia gravis, die Acetylcholin-Rezeptor positiv ist oder MuSK positiv. Und entsprechend wurden in dieser Studie auch eben Patienten mit diesen beiden Antikörpern rekrutiert. Man hat 238 Patienten 1:1 randomisiert und hat intravenös diesen monoklonalen Antikörper bei Baseline, also an Tag 1 und 15 Tage später infundiert. Und der primäre Outcome war der Myasthenia gravis ADL, also Activity of Daily Living, ein Patient-Reported Outcome nach 26 Wochen.
Ja, dazu müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, weil die haben ja Patienten eingeschlossen, die mindestens einen Grad 6-10 auf der MGADL hatten. Darunter kann ich mir jetzt überhaupt nichts vorstellen. Und dann haben die als Abbruchkriterium eine Verschlechterung zur Baseline im MGADL von 2-3 Punkten genommen. Was bedeutet das denn? Also wo bewegen wir uns da? Wie eingeschränkt sind die Patienten?
Also am Ende ging es ja darum, ich glaube, das Studiendesign hat auch mit den ethischen Überlegungen zu tun. Von einer klinischen relevanten Verschlechterung ist, wenn es mehr als 2 Punkte Unterschied gibt im MGADL. Mhm. Und dann hat man letztendlich schon erreicht, dass die Patienten sich verschlechtert haben.
Bei einem MGADL von 6-10, was können die Patienten dann nicht mehr?
Also das ist eine mittelgradig ausgeprägte Myasthene-Symptomatik. Die schon relevante Einflüsse auf die Belastbarkeit der Patienten im klinischen Alltag hat.
Okay. Und die Patienten waren ja, als sie in die Studie eingeschlossen worden sind, jetzt auch nicht unbehandelt. Also die haben jetzt nicht gegen Placebo getestet. Die hatten da, also wenn ich das richtig gelesen habe, haben manche Glukokortikoide bekommen und zusätzlich noch weitere immunsuppressive Therapie oder wie war das?
Ja, genau. Es ist typisch für diese Myasthenie-Studien, auch wieder aus ethischen Gründen, dass die Patienten zusätzlich noch andere Immuntherapeutika bekommen und auch eine symptomatische Therapie mit Acetylcholin-Esterase hämmern, also Pyridostigmin beispielsweise. Die Patienten hatten eine Therapie mit Glukokortikoiden, also mit Cortison oder Prednisolon, was dann getapert wurde.
Was heißt getapert in dem Fall?
Ausgeschlichen im Rahmen, im Ach so. Verlauf der Schüle.
Oder gut, reduziert. Gut, dass ich das mal lerne. Okay. Und was konnte man bei den Patienten beobachten, wie viel das gebracht hat? War das möglich, die Glukokortikoide auszuschleichen?
Also vor allem hat man an klinischer Wirksamkeit festgestellt, dass sich der MGADL verbessert hat und eben auch dieser als sekundären Outcome gemessene QMG-Score. Und da hat sich der MGADL unter Inebidizumab um 4,2 Punkte verbessert gegenüber 2,2 Punkte bei dem placebo-behandelten Patienten. Und der quantitative QMG-Score, der also die Symptome der Patienten und wie lange sie jetzt sozusagen ihre Arme halten können und im Simpson-Test waren die Doppelbilder auftreten, der hat sich unter Inebidizumab um 4,8 Punkte gebessert gegenüber 2,3 Punkte unter Placebo und beides war hochsignifikant.
Okay. Ist es ungewöhnlich für zusätzliche, also es ist ja sicherlich nicht das erste Präparat dieser Art, was quasi für Myasthenia gravis nochmal getestet wird. Es gibt ja bestimmt noch weitere immunspezifische Medikamente der Art. Ist es eher schlechter oder ist es eher weiter oben dabei? Wo kann man das so einsortieren?
Ja, man kann sagen, dass die Myasthenie so ein bisschen ein Hoch an therapeutischen Innovationen in den letzten Jahren erlebt hat. Klassischerweise mit so Standard Immuntherapeutika, also breiteren immunsuppressiven Medikamenten wie Azathioprin oder Mucophenolat, Morphetil zusammen mit Cortison, die Patienten behandelt haben, gibt es eine Vielzahl von neuen Medikamenten, die jetzt eingesetzt werden. Schon etwas länger hatten wir als B-Zell-gerichtete depletierende Therapie das Rituximab, was ja ein Anti-CD20-Antikörper ist. Und aber letztendlich nur die von den Prä-B-Zellen bis zu den Memory-B-Zellen erreicht, hat man jetzt dieses Inebidizumab, was gegen CD19 gerichtet ist und eben von der Pro-B-Zelle bis hin zu den Plasmazellen wirksam ist. Und das ist natürlich bei so einer antikörpervermittelten Erkrankung mit Acetylcholin-Rezeptor-Antikörpern dann auch relevant, wenn man auch die antikörperproduzierenden Zellen, nämlich die Plasmazellen, also auch mit erwischt. Gleichzeitig, und das war jetzt die Frage, was gibt es sonst noch für Therapien? Zum Rituximab gab es so heterogene Daten, positive Studien, aber auch negative. Und das ist auch nicht zugelassen für die Behandlung der Myasthenie gewesen, wenn wir es auch immer wieder eingesetzt hatten bei unseren Patienten. Ist jetzt als zugelassene B-Zell-gerichtete Therapie jetzt neu dieses Inebidizumab. Wir haben aber auch andere Therapiestrategien, die jetzt vor einiger Zeit zugelassen wurden. Und da ist zum Beispiel sind Antikörper gegen den neonatalen FC-Rezeptor zugelassen worden. Das sind die sogenannten FcRn-Blocker, die letztendlich das Immunglobulin G-Recycling verhindern und damit zu einer Verminderung von IgG-Levels führen, was natürlich bei so einer antikörpervermittelten Erkrankung relevant ist. Und da ist als erstes das Efgartigimod zugelassen worden und dann etwas später das Rozanolixizumab, das ist ganz schwierig auszusprechen, Rozanolixizumab. Im Volksmund manchmal auch als Rotze, weil einfacher auszusprechen genannt. Ist das Efgartigimod für Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper-positive Rozanolixizumab für Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper und Musk-Antikörper-positive Myasthenie.
Das heißt, das wirkt relativ breit und ist auch kombinierbar sonst mit anderen Therapien?
Alle diese Medikamente sind als Add-on-Therapien getestet worden zu der Standard-of-Care-Therapie, also zum Beispiel zu Glukokortikoiden und gegebenenfalls auch Azathioprin. Und als weiteren letzten Therapieansatz, der jetzt auch zugelassen ist, sind die Komplementinhibitoren, weil es eben auch das Komplement, allen voran das C5-Komplement eine relevante Rolle spielt bei dieser antikörpervermittelten Schädigung der motorischen Endplatte, ist auch das Ecolizumab und das Ravulizumab zugelassen worden. Das Ravulizumab ist letztendlich die Weiterentwicklung vom Ecolizumab und wirkt länger und muss daher seltener gegeben werden.
Also ich finde ganz bemerkenswert, dass Sie das jetzt einfach so erzählen können. Und ich finde ein bisschen traurig, dass wir damit wahrscheinlich, also viel Hörer und ich damit wahrscheinlich im Laufe des Lebens weniger anfangen werde. Aber ich bin sehr froh, dass Sie das einmal so durchgegangen sind. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Bringt mich aber auch zu dem nächsten Punkt, und zwar, wie es langfristig mit der Erkrankungsentwicklung aussieht. Ich bin jetzt nicht in der Neurologie. Ich denke dann auch eher so an Parkinson, wenn die Patienten halt irgendwie eher eine symptomatische Therapie bekommen. Und Parkinson zum Beispiel ist ja was, Sie dürfen mich sehr gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Das schreitet ja weiter fort und die Therapie muss dann immer dementsprechend eskaliert werden. Jetzt haben wir hier bei den Patienten mit Myasthenia gravis den Fall, dass es bei manchen mit einem Thymom zu tun hat. Und das kann man entfernen. Das macht man aber wohl auch nicht bei allen Patienten, dass man das dann vorsorglich entfernt, wenn man kein Thymom sieht. Aber die Frage stellt sich mir jetzt halt trotzdem, ist es halt eine symptomatische Behandlung oder ist es auch eine kurative Behandlung? Oder ist es was, was die Patienten immer mitschleppen? Wie verläuft die Erkrankung an sich?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Thymusdrüse, die eine wichtige Rolle bei der Bildung von Lymphozyten spielt, hat einen relevanten Einfluss auf die Myasthenie. Und bei jungen Patienten würde man immer eine Thymektomie anstreben, weil es eben die Erkrankung auch beeinflusst und in manchen Fällen sogar heilen kann. Bei älteren Patienten nur dann, wenn man ein Thymom nachweist.
Okay, und zu dem Verlauf der Erkrankung?
Das ist unterschiedlich und man hat sich auch die Leitlinie zur Behandlung der Myasthenie in den letzten Jahren angepasst und sich so ein bisschen danach gerichtet, wie die Multiple Sklerose, wo wir schon deutlich länger so moderne Immuntherapeutika haben. Da hat man sich auch bei der Myasthenie jetzt so ein bisschen darauf geeinigt, dass wir unterscheiden zwischen einer milden und moderaten Verlaufsform der Myasthenie, die wir mit unseren Standard-Immuntherapeutika, also Azathioprin und ein bisschen Cortison, gut in den Griff kriegen. Und eben der hochaktiven Myasthenie, wo wir auch die stärker wirksamen neuen Therapeutika, die ich gerade genannt habe, einsetzen können und sollen, die letztendlich auch teurer sind.
Ja, vielen Dank dafür. Dann bleibt mir eigentlich nur noch eine Sache zu fragen, die man natürlich bei einer Phase-3-Studie immer fragen muss, und zwar nach den Nebenwirkungen.
Also es war insgesamt gut verträglich. Man hat natürlich wie bei allen Infusionen mit Eiweißen Infusion-related Nebenwirkungen wie Unwohlsein oder Kreislaufbeschwerden während der Infusion etwas häufiger beobachtet unter der Therapie. Also Kopfschmerzen können dazugehören. Und an unspezifischen immunzusammenhängenden Nebenwirkungen war das häufigste Infekte der oberen Atemwege und Harnwegsinfekte.
Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, die Studie hat zwischen 2020 und 2024 stattgefunden. Was war in dieser Zeit? Corona. Und hier stand auch irgendwo sehr häufige Nebenwirkungen, Corona-Infektionen.
Ja.
Und das ließ sich ja quasi nicht verhindern.
Und es gab letztendlich auch, muss man sagen, keine signifikante Zunahme schwerer unerwünschter Ereignisse zwischen Placebo und Inebilizumab. Ja. Wir wissen allerdings schon, dass eine B-Zell-depletierende Therapie, am besten sind die Daten natürlich zu den CD20-Antikörpern, die wir da zu der Corona-Pandemie mehr eingesetzt haben, dass das eigentlich so die von diesen ganzen Immuntherapeutika, die waren, die am meisten Einfluss auf die Corona, den Verlauf von Covid-19 im Rahmen einer Corona-Infektion hatten. Von den MS-Therapeuten.
Das heißt, die Patienten, die immunsupprimiert waren, wie diese Patienten, halt dann auch unter anderem mit dem Inebilizumab, die haben eher längere Verläufe von Covid-19 gezeigt.
Genau, oder etwas ungünstigeren Verlauf als die, die das nicht hatten, aber sicherlich auch nicht irgendwie total starke Effekte.
Jetzt haben Sie gesagt, das ist schon in der Praxis angekommen. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch schon bei Ihnen in der Klinik angekommen. Wie macht es sich?
Also wir haben eigentlich mit allen modernen Myasthenie-Medikamenten gute und positive Erfahrung, wenn auch nicht alles bei allen wirkt. Und manchmal ist es auch so, dass wir zum Beispiel einen Patienten, der keine ausreichende Wirkung von FKT-GMOD beispielsweise hat, dass dann eine Umstellung auf Inebilizumab oder Ravulizumab dem Patienten dann helfen kann und umgekehrt.
Okay, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Albrecht, dass Sie uns durch dieses Thema mal wieder so wunderbar durchgeführt haben. Ich freue mich, dass wir nächste Woche nochmal miteinander sprechen. Dann wird es noch ein bisschen mehr, kompliziert. Falls es jemand noch nicht kompliziert genug war, wir sprechen dann über Neuromyelitis optica Spektrumerkrankungen. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, ist herzlich eingeladen, dann wieder einzuschalten. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich heute einmal die Zeit genommen haben und freue mich auf die nächste Aufnahme mit Ihnen.
Gerne, danke auch Ihnen.
Ich danke nochmal Engine für die Unterstützung in diesem Themenmonat und danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie immer noch dabei sind.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.